Ich leide wirklich mit meinen Frauen. Und es ist auch etwas, das einen nicht loslässt. Das ist sicher die Freude und auch das Leid. Und wegen dem ist man so in dem drinnen. Das ist wie ein Teil von mir, der Beruf. Das ist nicht einfach nur Büro zumachen und heim gehen.
Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Jansen.
Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder dazulernen.
Baby Steps, weißt?
An dieser Stelle ein ganz herzliches Merci an unseren Sponsor. Digitalisierung verändert unser ganzes Leben. Wir sind immer und überall vernetzt, ob beruflich oder privat. Swisscom setzt sich ein für einen verantwortungsbewussten Umgang mit den Medien und unterstützt Familien, die flexibel, unabhängig und sicher sein wollen. Die Frau Dr. Ulrike Frener Alfterhaar ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Ihre eigene Praxis in der Stadt Zürich hat sie übernommen, als sie mit der zweiten Tochter schwanger war. In einer Klinik wäre die Vereinbarkeit von Familien mit zwei Kindern und einem Vollzeitjob unmöglich gewesen. Frau Dr. Frener hat mich als Frauenärztin durch drei Schwangerschaften begleitet. Und mir hat es immer Wunder genommen. Wie fühlt es sich eigentlich auf der anderen Seite des Gynästuhls an?
Die erste Untersuchung, wo man schaut, ob etwas da ist. Seid ihr in diesem Moment aber auch ein bisschen nervös?
Ich komme ein bisschen. Also, ich leide wirklich mit meinen Frauen. Und es ist auch etwas, das einen nicht loslässt. Das ist sicher die Freude und auch das Leid. Und wegen dem ist man so in dem drinnen. Das ist wie ein Teil von mir, der Beruf. Das ist nicht einfach nur Büro zumachen und heim gehen. Und in der Schwangerschaftskontrolle, wir wissen natürlich auch, wir haben viele Frauen, die älter sind. Wir haben viel abgehört und das ist immer etwas, wo ich ganz bewusst, also ich bin angespannt und ich mache es auch so, dass ich mit der Frau nicht zuerst anfange, über alles zu reden und Pränataldiagnostik und Juhui und wo wollen wir denn gebären und dann müssen sie auf das und das achten. Ich sage, schauen Sie, Sie kommen das erste Mal, ist es in Ordnung, dass wir kurz den Krebsabstrich machen, dann den Ultraschall machen und schauen, ob alles wirklich gut ist. Und wenn es sichtbar ist, wenn es gut ist, dann tun wir über alles entspannt das erste Mal reden. Aber ich muss immer zuerst schauen, schlägt das Herz, sehe ich etwas, ist es in Ordnung.
Was geht im Kopf ab, wenn der sitzt vor einem Ultraschallgerät? Ich weiss ja selber, wie das aussieht. Auch nach der dritten Schwangerschaft habe ich nicht gesehen, was ihr seht. Und ihr hättet mir irgendetwas erzählen. In diesem Moment seht ihr etwas und die Patientin weiss noch nicht, was ist. Und was geht bei euch im Kopf ab? Habt ihr mittlerweile eine Vorlage entwickelt, wo ihr nachher mit dieser Person reden könnt? Oder ist das jedes Mal sehr intuitiv? Wie sagt ihr einer Patientin, euer Kind lebt nicht oder es ist gar noch nicht ein Embryo? Oder
wie funktioniert das? Ja, das ist jedes Mal eine grosse Herausforderung. Also das ist auch die Situation, wo man ja Angst davor hat. Oder mittlerweile, also man hat immer gleich Respekt davor. Egal wie oft sie es erlebt haben. Egal. Weil das ist wie auch mit einer Krankheit eine schlechte Diagnose übermitteln. Es ist so, dass ich habe natürlich in den Spitälern früher noch in der Ultraschall-Spezialsprechstunde an der Uniklinik haben wir natürlich nur Kranke oder vor allem sehr viele gesunde, aber auch ganz viele kranke Kinder betreut, also Schwangere mit kranken Kindern. Auch in London, wo ich in der Ultraschallabteilung geschafft habe, da sind sie von der ganzen Welt gekommen und es hat sich ganz gebündelt die Krankheiten gezeigt. Die haben wir dann müssen untersuchen, schallen und durch das haben wir ganz viel Gespräche müssen machen und auch viele Reaktionen von den Eltern miterlebt. Und dann haben sie irgendwann, wissen sie, wie sie das am besten überbringen, je nach Frau. Was einfach wichtig ist, was ich immer mache, ist, ich sage alles. Ich sage das, was ich sehe. Es hat keinen Sinn, wenn ich sehe, es ist nicht gut, dann sage ich das. Und das ist, ich sage, schauen Sie, Sie haben es vielleicht jetzt auch gerade gespürt oder Sie haben es vielleicht auch gerade gesehen. Man muss aufpassen, dass man nicht den Gesichtsausdruck verändert. Das sehen die Frauen, die spüren das. Ich gebe mir Mühe, dass ich nicht plappernd dort angehe, jetzt schauen wir mal und so. Das mache ich, wenn ich weiss, es ist alles gut. Weil wenn man plappernd dort angeht und judi hui und plötzlich, dann müssen es Frauen. Und das ist schlecht. Also das ist schlecht, wenn sie das aufgrund von meiner Reaktion, von meinem Gesicht schon sehen. Sondern ich gehe immer sehr ernst an die Untersuchung an. Ich sage der Frau, jetzt schauen wir, ob wirklich alles gut ist. Und dann geht das recht gut, wenn ich dann sage, schauen Sie, es ist nicht gut. Ich habe schlechte Nachrichten. Ich zeige es Ihnen, wenn Sie es sehen, soll ich es Ihnen genauer erklären. Und dann kommen wir so ins Gespräch. Und dann ist wichtig, dass ich der Frau zeige, was ich sehe. Embryo ohne Herzaktion oder so. Und dann lasse ich sie anlegen. Es gibt Leute, die, das habe ich immer meinen Assistenten beibringen in der Ausbildung, vergessen nicht, dass da eine Frau, das ist ein Vaginalschall, vergessen nicht, dass da eine Frau Blut unbekleidet vor euch liegt und ihr habt gerade eine schlechte, auch gute Diagnose. Lasst die Frauen nicht einfach dort liegen. Fängt nicht an zu reden beim Ultraschall. Ziehen, zuerst mal anlegen und dann ansitzen und dann erklären. Ganz schwierig ist, dass wir nicht, wir nehmen uns die Zeit, aber wir haben, ich kann nicht eine Stunde lang mit der Frau dann reden. Mhm. Ich mache es, ich lasse draussen die Frauen warten, ich sage vorne, schaut, wir haben hier eine schwierige Situation, geben denen, die warten, einen Kaffee, das machen wir. Weil, und ich habe eine super Arzthilfe, wo ich auch kann sagen, schau, jetzt gibt es Verzögerungen, aber ich muss das hier jetzt besprechen, weil sonst, sie haben draussen Leute, die warten. Und das versteht jeder, der wartet draussen, wenn man das so kommuniziert. Wenn man sagt, ja, jetzt gibt es gerade Verzögerungen, wenn sie einen Kaffee, wenn sie gehen spazieren, wenn sie einen neuen Termin. Und das machen wir auch. Aber ich kann nicht 2-3 Patientinnen natürlich heimschicken. Mhm. Und das geht eigentlich gut. Also ich habe auch Frauen, ich habe tolle Frauen, die gut mit der Situation umgehen.
Hat er auch schon sehr emotionale Szenen erlebt?
Alles ist emotional. Alles.
Also wo ihr dann quasi auch müsst, ja, in diesem Moment,
ja, stützen. Mithüllen.
Ja,
mithüllen.
Ja, klar.
Also es gibt Situationen, das ist auch etwas, wo sie sich überlegen, darf ich das? Mhm. Darf ich meine Gefühle zeigen? Und mittlerweile weiss ich, das ist mir egal, ob das darf oder nicht. Das können sie nicht verstecken. Sie können das nicht verstecken. Ich kann nicht einfach sagen, jetzt, das ist nicht gut, jetzt machen wir das. Und was man auch aufpassen muss, ist, es geht manchmal den Frauen zu schnell. Oder ich bin dann so schnell mit der Diagnostik. Ich sehe, dank dem, dass ich halt Ultraschall-Spezialgebiet und Ultraschall war immer mein Steckenpferd gewesen, Pränataldiagnostik, habe ich die Möglichkeit, einen schweren Herzfehler sehr früh zu sehen, zum Beispiel. Und kann dann auch den Frauen mehr Zeit geben, zum Überlegen. Aber da muss man auch aufpassen, das mache ich mittlerweile auch aus Erfahrung, weil ich es erlebt habe, dass ich dann sage, ist es okay, wenn sie jetzt möglichst bald eine genetische Untersuchung oder eine weiterführende Untersuchung haben, oder wenn sie das jetzt einfach mal heimgehen und warten. Also der Vorwurf, dass ich zu schnell weiterführende Untersuchungen angeboten habe, dass die Frauen wirklich ganz schnell wissen, was los ist. Die meisten wollen das. Aber man muss fragen. Auch bei Krebserkrankungen. Wenn wir etwas Schlechtes sehen, dann haben wir Tendenz, sofort Mammographie und sofort punktieren und sofort jetzt möglichst schnell das Ding rausoperieren. Sie müssen fragen, ob das okay ist, dass sie am nächsten Tag schon die Punktion organisieren. Das müssen sie mit der Frau klären. Ich habe eine ganz junge Patientin, die gesagt hat, die hat es dann selber gesagt, ich brauche jetzt Zeit.
Einfach zum mal einfach realisieren, was überhaupt passiert,
genau,
ist.
Ja. Und dann tut man auch aus emotionaler Unsicherheit tut man möglichst einfach erklären, wissen Sie, wir können es operieren, dann können wir Chemo machen und wissen Sie, das ist einfach, dass man einfach weiss, okay, sie haben jetzt das, aber wir können mit dem und dem und dem können wir sie retten.
Und inwiefern haben denn jetzt neue medizinische Möglichkeiten, wie zum Beispiel der Bluttest, den es ja noch nicht so lange gibt, inwiefern hat der etwas verändert? Also, weil halt, kommen da jetzt Sachen früher, nehme ich an, zum Vorschein, wo man später erst die Schwangerschaft entdeckt hat. Und dann müssen sich ja nachher die betreffenden Eltern müssen sich ja die Frage stellen, was machen wir jetzt? Machen wir weiter oder nicht? Oder ist das meistens dann schon eine gesetzte Sache?
Diese Frage müssen sich beide ältere Teile beim den stellen, bevor sie schwanger werden. Also das ist uns auch ganz wichtig. Die Pränataldiagnostik, das ist, wenn man einen Kinderwunsch hat, wenn man schwanger werden will, muss man damit rechnen, dass man muss sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Und unsere Pränataldiagnostik, erstens mal, der Test hat nichts verschnellert oder so. Der Test ist einfach eine sicherere Methode als die Nackenfaltenmessung. Die Nackenfaltenmessung ist eine Wahrscheinlichkeitsberechnung von einem Risiko. Da habe ich eine Zahl, Risiko 1 zu 1000, dass das Kind eine Trisomie 21 hat. Und beim nicht-invasiven Test habe ich einfach eine genetische Untersuchung und habe einen 99%igen Aussagewert, gleich wie bei einer Plazenta-Zonte-Punktion. Das heisst, ich habe nicht früher noch, gar nicht, aber ich habe einen höheren Aussagewert, einen sicheren Wert, weil ich Chromosomenstückchen, also die freie DNA vom Kind, kann untersuchen. Das heisst eigentlich, das ist das Gleiche. Eine gewisse Sicherheit, die die Frauen wollen. Und es ist auch schön, dass es einen Test gibt, weil es ist nicht, also bei einer 40-jährigen Frau, wenn sie dann so einen halb schlechten, halb guten Nackenfalten Ersttrimester-Test hat und man kann dann im Blut das bestätigen, dass alles gut ist, dann geht es eigentlich um eine Bestätigung, dass die Frau wirklich entspannt kann ihre Schwangerschaft genießen. Das andere ist, egal welche Tests sie zur Verfügung haben, wenn sie eine Schwangerschaft planen, müssen sie mit einem Risiko rechnen und sie müssen sich überlegen, was wollen wir wissen und vor allem, was machen wir. Und wir helfen nur, zum Wissen, ist etwas oder nicht. Eigentlich meistens, damit nichts ist. Und wenn etwas ist, dann müssen wir begleiten, dass man sagen kann, wie kann man das Kind retten, wie kann man das Kind manchmal, also es geht nicht, es wird immer vorgeworfen, Pränataldiagnostik gleich ja oder nein und wenn man den Test macht, dann muss man entscheiden. Das muss man nicht. Also man muss schon entscheiden, führe ich die Schwangerschaft weiter. Aber wichtig ist, dass man wissen, wenn das Kind eine Trisomie 21 hat, dann müssen wir wissen, hat es einen Herzfehler oder nicht. Weil der Herzfehler in 80% bei diesen Kindern, den müssen wir dann im Spital gerade operieren. Dann darf das Kind nicht eine Hausgeburt daheim auf die Welt kommen oder in einem kleinen Geburtshaus. Dann muss es ja ein Unispital, die Eltern müssen wissen, es kommt die und die Operation aufs Kind zu, es kommt die und die harte Zeit auf sie zu. Die Eltern müssen informiert werden. Und für das ist die wichtige Ultraschalluntersuchung, die genetische Untersuchung sind eigentlich allermeistens geht es um Kinder, die krank sind, die wir optimal betreuen und aufs Leben vorbereiten. Und jetzt bei einem Herzfehler, wo man im Ultraschall sieht, dort ist es so, da haben wir mit den Kinderkardiologen geredet und haben gesagt, schau, der Herzfehler ist so schwer, das Kind wird die und die Problematik haben, es wird 13 Operationen brauchen, dass es irgendwie kann leben kann. Mhm. Und es wird sehr eingeschränkt können leben. Und dann, das ist wichtig, dass die Eltern ganz viel Zeit haben und ganz viel Gespräche. Und man kann sagen, das Kind kann man retten mit den und den Konsequenzen. Und dann können sich die Eltern entscheiden, wollen wir unserem Kind das antun oder wollen wir die Schwangerschaft frühzeitig abbrechen oder wollen wir es auf die Welt kommen lassen und dem lieben Gott übergeben, weil das Kind stirbt dann. Und dann kann man auch in der Ethikkommission sagen, wir wollen das Kind sicher nicht die Schwangerschaft beenden. Das ist ein harter Eingriff, den wir nicht wollen. Wir wollen die Schwangerschaft weiterführen und das Kind stirbt dann nach der Geburt. Die meisten entscheiden sich aber schon für vorher, entscheiden, weil es ist doch ein grosser Weg, ein schwieriger Weg. Und dann gebären und dann zuschauen, wie das Kind verstirbt, das ist natürlich eine ganz schwierige Situation.
Seid ihr da schon dabei gewesen?
Ich bin bei eigentlich allen Sachen schon dabei gewesen, wo so die schwierigsten Fälle gewesen sind. Eben durch das, dass ich in London lang geschafft habe, an der Universitätsklinik Basel, in der pränataldiagnostischen Abteilung, wo eine sehr bekannte, gute Abteilung war, sehr lang geschafft habe. Ich habe meine ganze Ausbildung dort eigentlich gemacht.
Habt ihr eure eigenen Schwangerschaften mit all dem Wissen und all dem Hintergrund anders wahrgenommen oder vielleicht noch mehr als grösseres Wunder wahrgenommen? Ich frage aus dem Grund, weil ich eigentlich mit jeder Schwangerschaft, die erste bin eigentlich noch mit, wie soll ich sagen, relativ unbeschwert, bin ich überzeugt gewesen, da kommt dann irgendwann nach 10 Monaten kommt dann das Kind raus. Und bei der dritten bin ich einfach nur noch dankbar gewesen, dass alles dran ist.
Ja.
Und wenn man so viel Wissen hat, auch was kann gut kommen und schief gehen, wie verändert das die eigene Schwangerschaft?
Also die Schwangerschaft sicher, man hat extrem Respekt und man geht natürlich dann, ich habe von Anfang an immer selber geschaut mit dem Ultraschall, ist es noch da? Das war natürlich super gewesen, oder? Man hat es natürlich nicht dürfen kommunizieren, das ist auch beim Arbeiten, im Job, man hat nicht dürfen sagen, dass ein Hund elend schlecht ist. Ich musste einen Notfalldienst machen, Nachtdienst machen, alles. Oder? Das ist das andere, das ist dann, wie man es erlebt hat beim Arbeitgeber. Aber ich hatte sehr, sehr, sehr Respekt vor den Tests. Also ich habe dann gewusst, wir können doch mit diesen Möglichkeiten gibt es auch eine Sicherheit. Also die medizinischen Untersuchungsmöglichkeiten geben auch so viel Sicherheit, dass man darauf vertrauen kann. Und auf das habe ich vertraut. Ich habe ja so viel Wissen gehabt, dass ich kann sagen, doch, wenn der Ultraschall so gut ist, dann kann nichts sein. Bei der Geburt war es etwas anderes, da habe ich völlig abgeschaltet und bin nicht mehr als Ärztin denkend gewesen. Die Geburt, da kommen so viele Hormone, das ist ein Erlebnis, wo ich nie gedacht hätte. Ich hatte auch wieder Horror vor der Geburt. Ich hatte kein Zeitgefühl mehr gehabt, ich habe nicht geschaut, wie es im CTG ist, ich habe nicht gefragt, was los ist und ich habe alles verpasst, was es war. Ausser Schmerzen. Ich habe jegliche krankhafte Veränderung habe ich verpasst. Also ich habe verpasst, beim zweiten haben die Notfallkreise nicht draussen parat gemacht und ich habe das nicht gemerkt. Ich habe nicht gemerkt, was los ist. Die Hormone sind so genial, dass sie nicht medizinisch mitdenken. Das finde ich genial.
Ja. Also beim ersten Sohn hatte ich auch den Notfallkreise nicht gehabt und wenn man jetzt meinen Mann fragt, wie die Geburt war, und mich fragt, wie die Geburt war, haben wir doch sehr andere Wahrnehmungen. Also er hat dann plötzlich irgendwo gesehen, der Alarm losgeht und alle Ärzte ins Zimmer rennen. Und ich habe meine Erinnerung ist, ich habe dort ein bisschen geturnt und es ist einfach nichts passiert.
Ja. Das ist wirklich etwas, oder in der Schwangerschaft habe ich noch mitgedacht, da habe ich eben halt auch mich müssen. Also ich habe mich verloren. Zum Glück gibt es eben Leute, wo man sich 100% darauf verloren kann, dass sie es gut wissen. Das war auch eine ganz persönliche, gute Betreuung in Basel. Ich bin immer von Zürich auf Basel. Und bei der Geburt auch, also an der Uniklinik, die haben das so fantastisch gemacht, die haben sich nichts anmerken lassen. Die haben keine Hektik aufgeholt und die haben das durchgezogen. Und ich habe nachher denkt, das kann nicht sein, was die mir alles erzählen. Oder die Plazenta hat sich gelöst. Und das ist der absolute Horror-Notfall. Aber weil es so schnell gegangen ist und zum Kind gut gegangen ist, haben sie gesagt, press. Und,
was mir wahnsinnig geblieben ist, ist das Wissen darum oder das Glück zu haben, um jetzt eben aus irgendeinem Grund halt hier zu wohnen und hier geboren zu sein, weil ich weiss, weder ich noch mein Sohn wären heute noch am Leben. Wenn ich zum Beispiel in einem Drittweltland die Geburt gehabt hätte, oder wenn ich die Geburt hier vor 100 Jahren gehabt hätte, wäre ich auch nicht mehr da. Und das finde ich schon wahnsinnig erstaunlich. Und wieso habt ihr das Gefühl, hat der Kaiserschnitt immer noch so einen schlechten Ruf?
Ja, der hat aber gar keinen schlechten Ruf.
Hat er keinen schlechten Ruf?
Der hat dann doch also zwei Seiten. Einerseits haben wir den Wunschkaiserschnitt, der einen sehr guten Ruf hat. Also die Leute wollen ja
mehr und mehr einen Kaiserschnitt.
Aha, so. Doch, die sagen das und die sagen, ich habe das Recht drauf.
Da muss man aber schon sehr selbstbewusst sein. Also wenn man sich so in dieser Mutter-Community bewegt, was ich beruflich mache, genau. Ist das schon ein Stigma.
Ja, genau. Ja. Es gibt Gruppen. Es gibt Gruppen, wo einfach Kaiserschnitt wirklich etwas ganz Schlimmes ist. Und es gibt aber Gruppen, wo Kaiserschnitt etwas völlig Normales ist. Und das ist schon so, weil rund um unsere Schweiz herum, in Italien, Spanien und dann natürlich Südamerika, Mittelamerika, ist der Kaiserschnitt Geburt Nummer 1. Da ist man wahnsinnig, wenn man normal gebären. Und in Italien müssen sie mittlerweile unterschreiben, wenn sie eine normale Geburt wollen, probieren. Mhm. Das hat mir ein Gynäkologe in Italien erzählt. Das ist so in Italien. Und Brasilien sowieso, da macht man einfach, wenn man das Geld hat, macht man Kaiserschnitt. Das gehört zum Lifestyle dazu. Da macht man keine normale Geburt. Und diese Wünsche haben wir hier auch. Sonst ist der Kaiserschnitt, denke ich, in Verruf geraten, weil es einfach zu viel gemacht wird, eben auf Wunsch. Weil es ohne medizinische Gründe gemacht wird. Und weil man auch durch das als Frau verunsichert ist, tut mir mein behandelnder Arzt oder Ärztin wirklich, stimmt das? Oder wenn man sagt, sie brauchen jetzt einen Kaiserschnitt, dann sind Frauen sehr, sehr, sehr kritisch, weil sie nicht wissen, machen wir das aus Bequemlichkeit fürs Geld oder machen wir es wirklich, wenn es nötig ist. Also wenn sie jemanden haben, der nicht will einen Kaiserschnitt haben, dann müssen sie richtig, richtig gut und viel erklären, dass sie eine Frau wirklich von der Notwendigkeit vom Kaiserschnitt überzeugen können. Weil eben, es gibt das Lager, das es nicht will, und es gibt das Lager, das einfach, wo sie genauso lange reden müssen, um sie davon wegzubringen. Ja. Aber wo sie auch oft nicht davon wegbringen. Wo aber dann die vergründige Ängste vorhanden sind, die man auch muss ernst nehmen muss. Also man kann nicht einfach nur sagen, das ist Lifestyle und planungstechnisch, sondern das sind Ängste. Das sind viel, viel Ängste, die da sind vor der Geburt, auch das Verhältnis zum Körper, Angst vor Berührungen, Angst, dass es etwas komisch, also ganz viel hat auch mit Sexualität zu tun, mit Traumata von früher noch. Ja. Wenn man da ein bisschen tiefer geht, und das sollte man gehen, bevor man jemandem einfach einen Wunschkaiserschnitt präsentiert oder anbietet, muss man darüber reden. Und es sind sehr viele Sachen, die dabei rauskommen.
Und ich glaube, zum Teil sind es halt auch ein bisschen falsche Vorstellungen. Ja. Also, wo ich jetzt finde, wo ich habe den Kaiserschnitt als sehr anstrengend empfunden. Ja. Und ich meine, es ist eine Operation.
Genau. Das muss man unbedingt alles sagen. Also, es macht weh, es sind Schmerzen, es hat Komplikationen. Man muss immer erwähnen, dass es für Kinder, ohne Grund ist es für Kinder wirklich nicht gut. Oder? Man darf das nur machen mit Grund. Wir müssen aber, das ist auch vor 10 Jahren ist das natürlich aufgekommen, und dann hat es immer geheißen, was machen wir mit denen, die das unbedingt wollen? Dürfen wir da mitmachen? Ja. Wir müssen das anbieten heutzutage. Sie müssen aber eine ganz, ganz gute Aufklärung machen. Und ich bin halt noch so gross geworden in der Medizin, an der Universitätsklinik Basel, wo ich meine hauptgeburtshilfliche Ausbildung gemacht habe. Das ist natürlich eine unglaubliche Fallvielzahl und sehr viele krankhafte Sachen gewesen, sehr viel Notfallkaiserschnitt. Ich bin dankbar, dass ich dort das gelernt habe, weil das müssen sie nachher können. Sie müssen die Geburtshilfe können, wenn sie irgendwo als Oberarzt arbeiten. Das ist wirklich heftig. Und dort haben wir jeden Kaiserschnitt müssen. Zuerst dem Chef telefonieren, zur Nacht. Ich habe müssen stundenlang beim Kindli unter der Geburt Blut nehmen, aus dem Köpfli, untersuchen, und nur wenn es dem Kind im Blut nachher schon so schlecht gegangen ist, habe ich einen Kaiserschnitt machen. Also wir haben die Kaiserschnittrate müssen tief halten, weil die Kliniken haben sich profiliert, was auch gut war, mit tiefen Raten. Also wir hatten 11% Raten an Kaiserschnitt, und das war hervorragend in der Schweiz, im schweizweiten Vergleich. Und dann kommen sie nachher an ein anderes Spital. Im Spital Winterthur haben wir auch keine Wunschkaiserschnitt gemacht. Das ist ein anderes Klientel. Aber dann kommen sie in die Praxis, sind Belegärztin und werden plötzlich mit so etwas konfrontiert. Und plötzlich ist der Kaiserschnitt quasi, eben, sie müssen sich rechtfertigen, warum sie eine geburtslang durchziehen, warum das Kind vielleicht bei der Geburt Schäden erlitten hat oder warum es so hektisch wird plötzlich, wenn man doch so gemütlich einen Kaiserschnitt machen könnte. Das hat sich sehr gewandelt. Und ja. Heutzutage ist bei keiner Klinik eine Quote von hohen Kaiserschnittraten etwas Negatives.
Also mir hat schon jemand empfohlen, ah, wenn du wenn den Kaiserschnitt willst, dann geh doch zu dem und dem.
Ja.
Hat mir also schon gar schon mal jemand empfohlen. Ja. Und ich gesagt, ja, also ja. Ich habe jetzt die Wahl nicht, aber...
Also wir haben kürzer eine Diskussion gehabt, da habe ich gesagt, ich mache das alles, aber es ist von der geburtshilflichen Sichtweise ist es nicht das, was gut ist und es ist nicht eine gute Medizin, aber wir reden einfach darüber. Und dann hat der Kollege mich mit grossen Augen angeschaut und gesagt, wieso machst du dir die Mühe? Mhm. Wieso redest du so viel, wenn es doch viel einfacher wäre für dich und für die Frau, einfach den Kaiserschnitt zu machen?
Und warum?
Weil das für Mutter und Kind, es ist nicht die richtige Geburtshilfe. Wenn es denn stimmt, wenn sie nach dem ganzen Gespräch sagt, ich möchte das, dann haben wir es so gut besprochen, dann ist es für die Frau der richtige Weg. Aber wenn ich das nicht mache, sie hat nachher die Schmerzen, das Kind hat Wasser auf der Lunge, sie ist völlig enttäuscht, weil es nicht so toll ist, wie sie überall gelesen hat, dann hat sie ihr Trauma, und das ist ein Trauma, und dann habe ich das nicht gut gemacht, dann habe ich es nicht gut aufgeklärt, dann geht es ihr und mir nicht gut.
Ich würde noch ganz schnell über nach der Geburt reden, also eigentlich eben dann, wenn die Mutter ist und das Kind da ist. Und ich habe so ein bisschen gemerkt, es gibt so ein paar Themen, die wahnsinnig viele Frauen und auch junge Mütter beschäftigen und wo mir aber denkt, es wird nicht darüber geredet oder, oder kaum darüber geredet. Wir haben vor kurzem bei uns einen Artikel gehabt über eine Mariske, die man musste entfernen. Und das hat eine riesige Resonanz gehabt, wo plötzlich ganz viele Leute, Leserinnen, gesagt haben, ich gehe, habe ich auch erlebt. Solche, die gesagt haben, ich traue mich gar nicht zu schauen. Das ist so ein Tabuthema. Oder auch Schmerzen am Damm, nach einem Dammriss. Ich kenne Frauen, die keinen Sex mehr haben ohne Schmerzen zu haben. Man liest nicht drüber, man redet nicht drüber.
Also, die Frauen haben einfach nicht die gute Person, die sie betreut und darüber redet. Also, das ist bei mir Alltag. Also, zum Glück kommt es nicht bei jeder Frau vor, aber ich betreue sehr viele Frauen mit diesen Problemen. Wir haben immer eine Nachbesprechung. Sie sehen nach der Geburt, ob sie noch Hämorrhoiden hat. Ich sehe ja schon während der Schwangerschaft, ob sie Hämorrhoiden hat. Und die Marisken sind ja noch die Hautfalten, die übrig bleiben. Es ist noch das Hygieneproblem. Das tun wir alles behandeln. Besprechen, behandeln. Frauen kommen wegen dem zu mir. Die kommen mit allen postportalen Problemen zu mir. Und das finde ich sehr schön, weil es ist ganz selten, dass eine Frau Judi Hui und toll und unerschöpft, strahlende Mutter ist, die in den Ausgang geht, die einen Babysitter hat, die das Stillen nicht weh macht. Das gibt es nicht. Die Frauen kommen und wenn ich frage, wie geht es ihnen, bumm. Und das ist so gut, wenn man sagen kann, es ist normal, es macht alles weh, Stillen macht weh, über das müsste man mal schreiben. Stillen ist eine Höchstleistung, man schwitzt, man stinkt. Man tut anders.
Man blutet.
Es macht weh, das Kind schreit. Es ist ein Fulltime-Job. Ich habe viele Frauen, die nicht können stillen können, die komplett K.O. ankommen. Mit Schöppeln, Abpumpen, Stillen, das auch noch nachschöppeln. Dann sage ich, stopp. Jetzt müssen sie abstillen. Und sie getrauen sich nicht.
Ja. Weil jemand gesagt hat, probier es doch mal richtig.
Und weil der Spitäler von der Hebamme und von der Stillberater, das muss ich wirklich sagen, öffentlich sagen, es wird enormer Druck ausgeübt auf die Frauen. Das gehört dazu, zum guten Ton, dass man muss stillen. Und es gibt Frauen, die nicht können stillen können. Die zu wenig Milch kommt, wo alles so offen ist. Und die muss ich retten.
Ja, stillen ist Liebe.
Ja.
Oder? Und dann und das dort, Problem, wenn man es nicht kann.
Dort müssen sie so feinfühlig, dort müssen sie sagen, dort sind mir immer dann die bösen Ärzte im Spital, die gesagt haben, Schluss. Fertig, ich muss die Frau retten, die kriegt mir zusammen, die ist mir schon zusammengeklappt. Sie muss aufhören stillen, dem Kind schadet das nicht und dann Medikamente geben. Das ist immer ganz böse, wenn wir das machen. Und das ist wichtig.
Aber vielleicht habt ihr nicht das Gefühl, in gewissen Fällen seid ihr die einzige Person, die das zu hören bekommt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich kenne ganz viele Frauen, oder ich bin sehr viel konfrontiert mit Frauen, wo ich das Gefühl habe, die erzählen das niemandem. Darum kommen ich komme ja Mails über von Leuten, die uns Sachen so erzählen, oder? Weil sie einfach sagen, ich habe das Gefühl, da wird man gehört.
Genau.
Aber was es ums Stillen geht, oder eben so Sachen im Intimbereich, wo man sich nicht...
Yeah.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage auch nicht im Freundeskreis so.
Yeah.
Übrigens.
Yeah. Ich erlebe, dass die Frauen trauen sich nicht, in unserer Gesellschaft zuzugeben, dass eine Geburt, dass sie das nicht so einfach 0815 Superwoman hinter sich bringen. Dass es weh macht, dass es unten offen ist, dass es kann wirklich 3-4 Monate lang Schmerzen machen kann. Was auch ich immer sage in der Erklärung, die Frauen wissen das auch nicht, steht auch nie, sagt auch niemand. Wenn man stillt, hat man einen relativen Östrogenmangel. Also man hat trockene Schleimhaut wie eine ältere Dame in der Menopause. Das heisst, wir haben eine Studie gemacht in Basel über das. Das macht weh beim Verkehr, wenn man nicht ein Gleitmittel nimmt oder wenn man nicht... Man muss wissen, man hat keine Lust auf Sex. Dann denken die Frauen, das ist wegen der Geburt und meine Beziehung stimmt nicht mehr. Man hat eine Unlust. Und das ist von der Natur, das ist hormonell. Man ist ja nicht hormonell normal, wenn man stillt. Die Hormone machen, dass man sich ums Kind kümmert, dass man nicht an andere Sachen denkt. Man hat wie eine Stilldemenz. Also, man ist völlig vergesslich, dass man einfach sich ums Kind kümmert. Und nicht wie als Schutz, dass man nicht jetzt schon wieder so einen Geschlechtsverkehr hat, ganz früher noch natürlich als Schutz, dass man gar keine Lust hat, dass es auch nicht toll ist, weil es so trocken ist und weh macht. Also das muss man alles den Frauen erklären. Und natürlich kommen es oft erst nach der Geburt, wenn sie das schon erlebt haben, wobei ich kann bei der Nachgeburtskontrolle sie darauf vorbereiten, weil sie bis dann ja keinen Verkehr haben. Da kann ich sie darauf vorbereiten, sagen, aufpassen, unbedingt Gel nehmen, sich Zeit lassen, es macht weh und das ist normal, das ist wegen der Hormone und nicht, weil sie jetzt anders sind oder weil eine Geburtsverletzung nicht verheilt ist.
Oder sich auch erlauben, die Zeit zu nehmen. Ich habe eine Kollegin, die hat jetzt ein Jahr.
Ja.
Fast ein Jahr haben sie halt den Geschlechtsverkehr gehabt, weil sie einfach keine Lust gehabt hat.
Ja.
Und er hat es respektiert auch. Und, und das ist jetzt halt immer so. Aber ich denke, es ist nicht einfach. Also
es ist auch der Druck von der Gesellschaft. Oder wir machen uns den Druck, wir denken, wir müssen die ganze Zeit sexuell aktiv sein. Es ist auch, da können Sie in viele Psychotherapeuten, Paartherapeuten, Familientherapeuten beschreiben das auch, dass man den Druck hat, eine Beziehung ist nur gut, wenn man Sex hat. Und das ist so verankert. Und dass eine Frau eine andere Form von Zärtlichkeit kann erfahren während oder dass eine Frau, wenn sie stillt und wenn sie erschöpft ist und wenn es alles komisch schmeckt und man sich selber in seinem Körper nicht mehr wohlfühlt, weil alles abhängt, dass sie dann nicht möchte ihrem Mann gegenüber treten, nackt, weil sie sich schämt, das ist alles ein Tabu. Und man will ja attraktiv sein, das ist auch das, warum ich bei der Geburt sage, bitte schauen Sie nicht, wenn ich dort unten nehme. Ich habe immer diesen Männern eigentlich das wirklich strikt verboten. Die sollen bei ihrer Frau sein, die sollen beim Baby sein, die sollen die Hände halten und die sollen nicht unten schauen. Weil das ist ein Tabu. Das ist eine Zone, die soll erogen sein, das ist etwas Schönes, das hat etwas mit Beziehung zu tun. Und wenn dann alles verrissen ist, alles blutet, und dann dort zuschauen, wenn ich das zusammennehme, das ist wirklich
das Bild schrecklich. Das immer wieder kommt. Oder?
Ja, das finde ich einfach für die Beziehung und für die Frau auch unmöglich, dass der Mann dann schaut, was du alles, ich meine, beim Baby, Abnabel, alles, das ist alles völlig wichtig. Aber nicht, wenn man da einen Darmschnitt, der massiv blutet, muss nähen. Und dann, das finde ich einfach irgendwie Voyeurismus.
Das ist jetzt wirklich meine eigene Wahrnehmung. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass der ganze Diskurs eigentlich über unsere weibliche Intimzone, dass der erst angefangen hat, also mit dieser ganzen Bewegung, die im Moment läuft. Ich merke es wirklich schon ganz, ganz klein. Einerseits muss ich, wenn ich habe meinem Sohn letztens probiert, Mensa zu erklären, wo er gefragt hat. Oder? Er hat gesagt, so Mami, wieso, was machst du da, so was ist ein Tampon? Ja, und dann musste ich Mensa erklären. Und ich merke, dass ich relativ schnell anschlage. Ich kenne ganz viele erwachsene Frauen, die ihren eigenen Zyklus nicht erklären können.
Nein, ist ja super kompliziert.
Natürlich super kompliziert, aber eigentlich ist es eine, also für uns eine ganz grundlegende Geschichte, die uns so ausmacht und eigentlich uns auch unsere Kraft gibt, wenn wir natürlich uns als Frau definieren. Und ich habe manchmal das Gefühl, uns fehlt auch die Sprache. Uns fehlt auch die Sprache mit unseren Mädchen, über ihre Intimzone zu reden. Ganz viel. Es gibt entweder nimmt man einen medizinischen Ausdruck, Vagina, oder dann nimmt man ganz viel, nehmen dann irgendeinen schönen, also ich weiß auch einen Fantasienamen, aber es ist, es ist viel schwieriger, darüber zu reden, als mit einem Buben.
Ja. Das habe ich gerade gestern, das ist ein guter Artikel jetzt im Fritz und Franzi, ich weiß nicht, ob Sie den gelesen haben.
Nein, noch nicht.
Gestern oder heute Morgen habe ich ihn gelesen. Das ist einfach das Thema, es war zwar nicht zum Thema gewesen. Das Thema war, was ist, wenn Kinder die Eltern beim Sex verwünschen, wie soll man reagieren, aber schlussendlich ist sie gar nicht auf das eingegangen, die Therapeutin, die das geschrieben hat, sondern sie ist eigentlich darauf eingegangen, wie man soll, unter anderem, wie man soll Geschlechtsteil von der Frauen benennen und dass das eben alles unter Scham und Schambehaarung, Schambein, das heisst halt einfach so, oder, dass man lieber soll von Intimbehaarung reden und so, das ist dort noch recht gut thematisiert wurde, dass es auch früher geheißen hat, das ist alles, man darf sich da nicht anlängen, man darf sich nicht selbst befriedigen und so weiter. Aber ich glaube, eben bei den Männern ist ganz klar, das ist natürlich auch der Darwinismus, oder? Das ist boah, Männerkraft und wie jeder Künstler damals in der Antike, jede Statue hat da so die Männerkraft dargestellt und bei der Frau das schöne Weibliche und das weibliche Genitale ist einfach nicht beschrieben worden und auch nicht als etwas Schönes. Das ist einfach funktionell und klein und geschrumpft und so eine halbe Mann, oder? Ich glaube, das ist einfach so in den Ursprüngen von der Menschheit drin. Das ist, der Mann hat ja als Jäger und Sammler müssen irgendwie sich seine Gene verbreiten und warum jetzt das nicht als etwas Schönes dargestellt wird oder warum das Blut etwas Dreckiges ist, das ist wirklich von ganz, ganz früher noch.
Könnte ja auch im Gegenteil eigentlich etwas
Wunderbares. Ich meine, es ist so, dass sehr viele Frauen denken, die Mens sei etwas Reinigendes. Also das Blut muss raus, sonst bin ich dreckig. Und das ist in der Kultur, in der islamischen Kultur sowieso noch mehr. Also da müssen die Frauen eine Mens haben. Wir haben die Diskussionen immer, wenn wir ein Verhütungsmittel einsetzen mit der Spirale, wo man keine Mens mehr hat, das ist in gewissen Kulturen tabu, die müssen eine Mens haben. Wegen der Reinigungsfunktion. Ja. Und wenn man dann erklärt, dass die Frage dann auch mit der Spirale, wo man das Blut annimmt, wenn man dann erklärt, dass die Schleimhaut gar nicht, also Frauen wissen eigentlich nicht, dass sich da Schleimhaut auf- und abbaut, dass das Blut nicht irgendwo sonst herkommt. Ja. Also es ist wirklich, wie sie sagen, das Wissen über den Zyklus und über die Funktion und so ist wirklich insgesamt nicht gross vorhanden. Und wird auch in der Schule, dort müssen wir ansetzen, es wird in der Schule im Sexualaufklärungsunterricht nicht erklärt. Also ich habe das selber erlebt in unserem Dorf. Ich bin sehr erpicht drauf gewesen und habe mich gefreut, was wird die Lehrerin in der 5. Klasse als Pflichtfach in Sexualkunde erklären. Ich habe herausgefunden, es gibt kein Lehrbuch, es gibt kein Pflichtheft, was sie müssen besprechen. Sie können es machen, wie sie es wollen. Ich habe dann über den Elternrat, bin ich sehr engagiert gewesen, habe dann gesagt, Moment, man kann doch nicht einfach nur so Aufklärung machen, weil die kommen vielleicht auch nicht so draus. Und das war eine junge Lehrerin. Ich habe gesagt, bitte sag mir, wenn du Hilfe brauchst. Ich komme und ich helfe dir. Weil es geht auch um Aufklärung und es geht um Verhütung zum Beispiel. Und das haben wir früher als Assistenzärztinnen von der Gyni, sind wir vom Triemli aus in die Schule mit dem Köfferle und haben Verhütungsberatung gemacht, als Ärztinnen. Und die Lehrerin hat dann gesagt, ja, sie macht es irgendwann. Also Fazit war, sie hat es nicht gemacht, in der 5. Sie ist dann gegangen, dann ist die Neue gekommen und die hat es auch nicht gemacht. Die hat die von der fünften Klasse jetzt einfach die andere übergeben. Effektiv hat der Unterricht nicht stattgefunden. Also meine Tochter hat 3 Blätter bekommen. Was ist Liebe? Was ist Zuneigung? Wie kann man sich Zuneigung zeigen? Da haben sie ein bisschen Herzli, Bub und Mädchen. Null Sexualkunde. Und dann bin ich auf Barrikaden und habe gesagt, es geht nicht. Und dann habe ich von einer Kinderpsychologin einen Tipp bekommen über die Zyklusshow. Und die gehen in Schule und tun gruppenweise für Mädchen und für Buben getrennt den Zyklus erklären. Mhm. Und das ist ein ganzer Tag, das muss man organisieren, kostet 100 Franken pro Person. Und das ist ein Theater, das die spielen. Das ist professionell, da wird auch ein bisschen über die Verhütung geredet, aber vor allem geht es um die Anatomie. Mhm. Und Mädchen lernen, dass sie jeden Monat wunderbar einen Eisprung haben und dann wird das Ei vorbereitet und es könnte befruchtet werden, es geht nicht weiter. Und dann gibt es eben den Zaubersaft, der ermöglicht, dass die Spermien rauf zum Ei könnten. Und das wird alles ganz schön, so eine grosse Gebärmutter mit so Plüsch und dann der Eisprung ist dann irgendwie also ganz herzig gemacht, als Theater. Und am Schluss führen sie das Theater vorführen, den Eltern, am Oben. Mhm. Und das ist, dort wird das zelebriert. Die erste Mens, ja. Wie schön das ist und das finde ich super. Und das ist nicht etwas Grusiges und ich weh und ich habe Bauchweh und alles ist schlecht, sondern das ist wirklich gut und das ist auch bei den Mädchen wirklich super angekommen. Aber sonst findet das nicht statt. Mhm. Und das müssen wir unbedingt ändern. Unsere Kinder, die kennen nicht die eigene Anatomie. Mhm.
Ja, ich merke halt auch, wie, also beim Sohn ist es nicht gegeben, oder? Der findet sein Schneewittchen natürlich super eben, toll und der findet das natürlich, das kann man aber auch anlenken, ja, das sieht man, ja, oder? Und ich sehe es sehr nachher als meine Aufgabe, zu meinen, ja, Töchtern eigentlich das Gleiche zu vermitteln. Sagen, ja, wir sagen jetzt Mumu, ja, wir haben für eine Mumu, das ist einfach auch super.
Ja, genau. Mütter kommen zu mir und sagen, wie soll ich meinem Kind beibringen, einen Tampon zu benutzen? Ja. Und dann sage ich, ja, tue ich Mutter instruieren, meine Patientin in der Sprechstunde, ja, wie sie soll ihrem Kind beibringen und sonst sage ich, bringen sie das Kind vorbei und dann mache ich es. Aber ich fände es schöner, wenn es die Mutter macht, weil es ist ja auch etwas sehr Persönliches und ja.
Ist
und
ja etwas, wo man
auch... Da kann man ja das Genitale, ja, auch erklären und dann können sie sich auch mal anlegen, das ist immer gut. Tampo, Mens, ist immer gut. Dann können sie mal schauen, dort unten, oder? Wenn sie es vorher, ja, nicht gemacht haben.
Ja.
Spätestens dann. Aber es ist eine ganz grosse Hemmschwelle.
Ich habe noch eine Frage für euch. Ihr habt selber, ihr habt seit 10 Jahren die Praxis hier, ihr habt währenddem, oder bevor ihr die Praxis eröffnet, habt ihr eure Töchter bekommen. Mhm. Also ihr seid eine Working Mom, wie sie im Buch steht.
Mhm. Mhm. Ja.
Wie macht ihr es für euch und welche gebt ihr euren Müttern, die hier Mütter werden, die genau mit der gleichen Situation konfrontiert werden, gebt ihr ihnen Tipps mit oder auf den Weg?
Also ich hoffe, dass es sich mittlerweile verändert hat, aber zu damaligen Zeiten bei mir ist es einfach eigentlich nicht vereinbar gewesen. Also erstens mal habe ich durch die lange Ausbildung, ich habe mich halt wirklich für meinen Beruf entschieden. Ich habe 8 Jahre lang gehabt, bis ich den operativen Facharzt fertig hatte, weil mir jenste Steine weggelegt wurden, weil es einfach immer geheißen hat, der und der darf zuerst operieren. Wir müssen ja die Operationen einfach erledigen. Wir haben einen Operationskatalog, den wir machen, da stehen sie einfach hinten an. Und dann kommt es auf den Chef drauf an, wer er privilegiert, bevorzugt. Und dann fehlen ihnen noch 4 Gebärmutterentfernungen für den Facharzt. Dann warten sie nochmal ein Jahr, bis sie endlich mal dürfen, das machen. Machen nebenbei aber Oberarztdienst und alles. Einfach, weil es nicht genug Fälle hat und weil einfach das nicht gut organisiert ist in der Weiterbildung. Es ist immer noch so nach Lust und Laune der Chefs. Damals. Mhm. Das heisst, ich war 35, als ich meinen Facharzt fertig hatte. Und dann habe ich mir immer gesagt, ja, wenn dann noch Kinder kommen, dann kommen sie halt und wenn nicht, dann nicht. Weil ich habe wirklich sehr gern geschafft. Viel und gern. Es hat sich aber auch privat so ergeben, dass mit der Beziehung dann mit 30 die eine fertig war und dann hat man halt sich so im Beruf gestürzt und einfach immer weiter geschafft. Viel Zeit, viel Zeit im Spital verbracht, wo eigentlich schade ist. Und mit der Schwangerschaft war es so, dass ich wirklich dann probiert habe, eine Teilzeit-Oberarztstelle zu bekommen. Und in Winterthur hat es von 6 Oberarztstellen eine ist zum Teilen gewesen. Und ich habe dann die mit viel, viel Glück und viel Kampf und Arbeit vorher habe ich dann die bekommen. Das heisst, ich konnte, nachdem meine erste Tochter geboren ist, Teilzeit arbeiten. Aber der Chef hat gesagt, wir beide Frauen müssen wochenweise 100% arbeiten. Und nicht 50-50. Und das können sie mit keiner Krippenbetreuung vereinbaren. Und das ist einfach, das ist immer noch so, es wird den Frauen einfach tausende von Tonnen von Granitfelsen in den Weg gestellt. Weil ich habe die Stelle gebraucht. Sie müssen 2 Jahre Oberärztin sein, dass sie können in einem Belegarztspital nachher in der Praxis weiter operieren. Und ich wollte nicht meine ganze Karriere, meinen ganzen Beruf aufgeben. Also musste ich die Stelle annehmen. Ich musste eine Krippe zahlen zu 100%, obwohl ich nur 50% mein Kind gebracht habe. Weil die andere Woche, wo ich nicht das Kind gebracht habe, hatten sie ja kein Pendant gehabt. Ja. Und das war in Winterthur und dort hat es eine Spitalkrippe gegeben, wo ich mit ganz, ganz viel Glück und mit Drängen und Kämpfen einen Platz gefunden habe. Da konnte man nicht schauen, ob die Krippe einem passt oder nicht. Das heisst, ich bin am Morgen um 6 Uhr losgefahren mit meinem Baby, habe das dort abgegeben und habe es am 7. Uhr wieder abgeholt. Und wenn ich Nachtdienst hatte, habe ich es über Nacht, ist mein Mann von Zürich auf Winterthur, hat das Kind geholt, hat die Nacht mit dem Kind verbracht, mit dem Baby und hat am nächsten Morgen das Baby wieder in die Krippe bringen, weil ich so spät Rapport hatte als Oberärztin, dass ich am 9. Uhr mit dem Nachtdienst fertig war. Und am 9. Uhr habe ich mein Kind dann geholt und konnte nicht schlafen. Natürlich, habe ich ja das Kind gehabt. Ja. Das heisst, das ist eigentlich nicht vereinbar. Mhm. Das ist unmöglich. Unmöglich gewesen. Ich habe es trotzdem durchgezogen. Ich weiss nicht wie. Beim zweiten habe ich gemerkt, es geht nicht mehr. Und wegen dem habe ich dann gesagt, ich muss jetzt in die Praxis. Ich kann nicht weiter 100% wochenweise arbeiten mit 2 kleinen Kindern. Und dann hatte ich natürlich wieder einen Kampf, wo krippen, wie krippen. Als ich die Praxis aufgemacht habe, bin ich immer zu spät in der Krippe, weil es da noch ein Notfall war. Dann müssen sie den Notfall ja fertig machen. Dann rasen sie in ihre Gemeinde. Kinderhaus macht um 6:30 nicht zu. Es ist nicht vereinbar. Das Kinderhaus ist nicht da für Working Moms, sondern die machen einfach zu um 6 oder um 4:15. Und Frauen in unseren Positionen haben nicht um 6 fertig. Auch andere Frauen sind nicht um 6 fertig. Das heisst, wir müssen unbedingt die Krippe, die Betreuung verbessern, wir müssen die Krippenöffnungszeiten ändern, die Kinder müssen auch in der Krippe noch die Nacht haben. Ich habe im Winter mein Kind um 6:30 in der Krippe abgeholt, das ist schon fortschrittlich, dass sie so spät zugemacht haben. Dann hat das Kind Hunger gehabt, dann musste ich eine halbe Stunde lang im Stau von Winterthur auf Zürich mit einem schreienden Säugling, der Hunger hatte, nur weil sie dort in Winterthur in der Krippe keine Nacht bekommen. Also, schwierig.
Und dass der Partner mehr hat übernommen?
Das ist nicht gegangen, weil er einerseits hat er nicht können reduzieren. Also die Männer in diesen Positionen, das ist also Vaterschaftsurlaub sowieso nicht. Man geht ins Büro, es wird erwartet, Überstunden werden erwartet, die Arbeitszeit, das ist... Es war schon viel, dass er die Nacht übernommen hat, die ich geschafft habe. Es war nicht möglich. Also es heisst, entweder du willst weiterarbeiten, dann schaust du für Kind und Job, oder du arbeitest nicht mehr. Als ich nicht mehr angestellt war, konnte ich ja nicht einfach fehlen. Dann ist die Praxis voll, oder? Was macht man denn? Mein Mann hat gesagt, tschüss, ich gehe ins Büro, schaue. Und ich? Und meine Eltern, meine Mutter und mein Vater von Basel haben gesagt, du kannst uns immer anrufen. Und meine Mutter hat mir eigentlich die ganzen Jahre, meine Babys, die ist immer auf den Zug gekommen oder ins Auto gekommen und ist gekommen und Feuer löschen. Ja, also ich habe denen am 6. Uhr morgens angerufen und gesagt, schau, Timi ist krank, ich muss arbeiten. Dann sind die am 7. da gestanden. Und die haben dann, ich habe dann auch probiert mit Nanny, hatte einen Pech, hatte viel Wechsel gehabt. Dann sind Nannys krank gewesen, oder umgekehrt, 3 Monate ausgefallen. Dann habe ich wieder Hort gemacht, dann sind sie etwas älter geworden. Aber ich hatte immer das Problem, was ist, wenn ich gerufen wird für eine Operation, wenn ich wegrennen muss. Das hat von der Energie her und von der... Also es ist nicht vereinbar eigentlich. Es schließt ein. Also es ist immer ein Kampf. Und es gibt eine Studie, die Nichtvereinbarkeitsstudie. 60% der arbeitenden Mütter fallen in ein Burnout. Das ist also eine schlimme Zahl. Und das ist schon, also die Frage, wie sollen wir es anders machen? Wir müssen einfach die Möglichkeiten haben von Betreuung, und zwar Betreuung von 6 Uhr morgens bis zu oben um 8 Uhr oder nach Wunsch. Es wäre sehr einfach, die Ideen sind da und Frauen wollen ja, und man kann sich ja zusammenschließen, alle haben die gleichen Probleme. Mhm.
Und was sagen ihr denn, wenn jemand da sitzt, wo jetzt gerade ist Mutter geworden und wo zum Beispiel gerade wieder hat angefangen zu arbeiten oder wo auf das hin, wo der Arbeitseintritt wieder bevorsteht, und mir ist es so gegangen und ihr leben eigentlich links und rechts genau das Gleiche, also wir kommen ja alle auf die Welt. Also ja. Wir haben ja alle gemeint, ja. Das lässt sich dann super organisieren, ja. Und merken dann, aha.
Ja. Ja, ich tue es vorher ansprechen. Ja. Ich tue ganz aktiv, weil ich auch will, dass wir Frauen wirklich in der Gesellschaft drinnen bleiben und berufstätig bleiben, tue ich es in der Schwangerschaft ansprechen, ganz früh, wie wollen sie beruflich weitermachen. Das gehört zu meinem Beratungsteil dazu. Das ist völlig nicht meine Aufgabe, aber mir ist das einfach wichtig. Haben Sie mit Ihrem Chef geredet, wie viel Prozent wollen Sie zurück? Ist das vereinbar? Haben Sie Kinderbetreuung organisiert? Haben Sie sich angemeldet in der Krippe? Haben Sie mit Ihrem Mann geredet? Und viele sagen, ich will nicht mehr zurück. Ich mache mal Pause. Und dann probieren sie zu motivieren, dass sie nicht Pause machen, dass sie sich gut organisieren, dass sie vielleicht 8 Monate Pause machen, aber dass sie einen Plan B haben für nachher. Dass sie jetzt schon das mit ihrem Arbeitgeber abmachen, dass sie klare Regeln setzen, dass sie einen Vertrag in der Hand haben, bevor sie in den Mutterschaftsurlaub gehen. Und nachher nicht mehr vermittelbar sind, wenn sie mal Pause machen und dann in dem ganzen Trott drin sind. Und das tut manchmal auf Unverständnis stoßen, dass ich mich dort auch engagiere und ihnen möchte Mut machen. Aber die meisten finden es super, weil dann nach 2-3 Monaten merke ich dann, okay, sie haben eine Krippe, sie haben eine Lösung, sie haben mit dem Chef geredet. Und ich hoffe dann, dass es besser wird. Und ich sage auch immer nicht zu viel Prozent. Ich habe auch Frauen, die sagen, okay, ich gehe 90 zurück, ich gehe 100 zurück. Dann muss ich nur sagen, Chapeau, ich hoffe, dass es klappt. Und es gibt Frauen, die sagen, dass das klappt. Die bewundere ich.
Ja, und am Anfang weiss man halt auch noch nicht alles, was man dann weiss nach 10 Jahren,
oder? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist, wir müssen das organisieren, dass es für unsere Kinder einfacher wird. Und wir müssen uns auch untereinander organisieren. Und wegen dem eben die Frage wegen der Frauen. Sicher genug Pause haben. Auch ich tue immer aufklären über den unbezahlten Stillurlaub, was man nehmen darf. Aber sie müssen sich vorher für sich in der Schwangerschaft einen klaren Plan machen.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast von «Any Working Mom». Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle Tone Studios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich!